Gestern Abend, als ich vom Arbeiten heimgekommen bin, hat mich Silvia gefragt, ob ich Predigt habe. Dann habe ich gesagt, ja, eine Schreibe habe ich, aber es lebt noch nicht so richtig. Aber es ist ja nicht so wichtig, weil die Leute kommen heute nicht wegen der Predigt. Sondern vermutlich wegen dem Schluss von dem Gottesdienst. Sie haben mich natürlich gleich freuen, wenn er vielleicht der ein oder andere Gedanke wäre auf fruchtbaren Boden fallen. Wir haben ja erst Advent und Advent ist so die Zeit, wo wir unsere Herzen aufmachen wollen, auch für das Kommen von Jesus. Und ich denke, dass das Gebet eine Schlüsselrolle inne hat in dieser Beziehung, wie wir schon gehört haben, von der Rebekka in dieser Beziehung mit Gott. Wir bügen auf Zielgerade in unserem Jahresthema Abenteuer Gebet ein und werden heute nochmal feststellen, dass das Gebet das Beste und das Kraftvollste ist, was uns in dieser Welt passieren kann. Im Gebet steckt nämlich das Potenzial, Gott und uns zu verändern. Doch bevor wir damit anfangen, widmen wir uns einer Episode aus dem Vatikan. Der Generalmanager von Coca-Cola kommt in den Vatikan und macht dem Heiligen Vater ein Angebot. Er sagt, Heiliger Vater, wenn in jeder katholischen Kirche auf der Welt einen Monat lang im Vater unser das Wort Brot durch Coca-Cola ersetzt wird, unser tägliches Coca-Cola gib uns heute, wie es denn heissen, dann zahlen wir dem Vatikan 10 Millionen Dollar. Entrüstet lehnt der Papst ab. Das geht auf keinen Fall. Das kann ich nicht machen. Ja gut, sagt der Manager. 20 Millionen Dollar für eine Woche. Nein, das geht nicht, wehrt der Papst ab. Können wir nicht machen. Dann spielt der Manager seinen letzten Trumpf aus und sagt 100 Millionen dafür, dass er an einem einzigen Sonntag auf der ganzen Welt jeder katholischen Kirche das Wort Brot im Vater unser, das Coca-Cola ersetzt wird. Da dreht sich der Papst, der Heilige Vater, zu seinen Beratern um und sagt, wie lange läuft der Vertrag mit der Bäckervereinigung noch? Ich kann euch trösten, unser Vatergebet ist nicht eine Marketingveranstaltung, sondern, hoffentlich haben wir es gemerkt im Laufe des Jahres, es ist das Gebet, das wir zu unserem Vater im Himmel dürfen reden und eine unglaubliche Tiefe hat, die wir gar nie werden erfassen können. Ich tue heute zwei Gebete miteinander mal vergleichen. So ein bisschen abrundet Linienbusgebet, das sogenannte Linienbusgebet und das Heißluftballongebet. Der Linienbus, den seht ihr hier. Die meisten von unseren Gebeten sind so Linienbusgebet. So wie ein Bus eine Haltestelle nach der anderen anfährt, so ziemlich genau nach einem Fahrplan, so steuern viele von unseren Gebeten ein Anliegen nach dem anderen an. Und am Schluss landen wir wieder beim Ausgangspunkt, wie ein Bus auch. Der kommt wieder an die Haltestelle, wo er gestartet ist, zurück. Wir tragen das alles Gott vor, wir sagen ihm, was wir brauchen und dann geht es zum nächsten Anliegen. So machen wir die Runde und haben am Schluss alles ausgesprochen, bei denen wir Gottes Hilfe benötigen. Warum machen wir das überhaupt? Warum machen wir das überhaupt, wenn doch Gott in der Einleitung zum Unser-Vater-Gebet betont, dass Gott unserem Vater schon lange weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bittet? Ist das einfach mentales Training für uns? Ich lese den Vers nochmal vor aus Matthäus 6. Unmittelbar vor unser Vatergebet. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Ich finde, das ist eine herausfordernde Einleitung zum unser Vatergebet. Die Frage, ob Gebet überhaupt etwas bringt, ist schon vor bald 2000 Jahren gestellt worden. Damals hat der Origenes, so ein Kirchenvater, sogenannter Kirchenvater, hat provoziert mit folgender Aussage. Er hat gesagt, erstens, wenn Gott vorher weiß, was sie wird und ob es geschehen muss, dann ist Beten vergeblich. Zweitens, wenn alles nach Gottes Willen geschieht und wenn das, was er will, feststeht und nichts davon verändert werden kann, dann ist Beten vergeblich. Ist Beten vergeblich? Der Origenes ist von der Unveränderlichkeit von Gott überzeugt gewesen. Er ist davon überzeugt, dass der Gott, dass der einen minutiösen Plan hat, dass das durchgeplant ist, das ganze Weltgeschehen und dass da nicht kein Freiraum mehr gibt. Davon redet auch die Bibel, wenn es zum Beispiel heisst im Malachi 3,6, ich, der Herr, wandle mich nicht. Was soll also unser Gebet in einer Welt, wo schon alles festgelegt ist? In der Bibel finden wir auch ein anderes Bild von Gott. Da ist der Gott ein persönliches Wesen, wo sich unser Gebet aufmerksam anhört und auf sie antwortet. Die Welt wird nach dem Bild von der Bibel nicht von einem absoluten Monarch regiert, wie ein Staat von einem Monarch regiert wird, sondern vielmehr ist es wie ein Kunstwerk, vielleicht das Drama, das im Entstehen begriffen ist. Der Dramatiker erlaubt den Personen selber, den Lauf vom Stück mitzubestimmen. Er tut die Handlung ins Endergebnis einbauen. Also in das, wo das Stück am Schluss ausgeht. Das ist ganz ein anderes Weltbild, oder? Entweder so das Mechanische, da ist ein Monarch, wo das absolut regiert, oder es ist ein Kunstwerk, ein Drama, wo das Handlungsgerüst besteht, vielleicht auch so ein bisschen das Ziel besteht, aber in dem Sinne gibt es ganz viel Freiraum für uns Menschen. Ich glaube, die menschliche Geschichte ist ein Drama, in dem Szenen und das Handlungsgerüst vom Autor festgelegt sind, aber gewisse Einzelheiten von den Darstellern selber improvisiert werden kann. Gott hat sich in seinem Regierungsstil für eine Partnerschaft mit uns Menschen entschieden. Das finde ich spannend. Er hat den Menschen die Würde von der Verursachung, so nach Blaise Pascal gegeben, die Würde der Verursachung. Wir können etwas reissen auf dieser Welt. Heisst das? Es ist ein Grundgesetz von der Schöpfung, dass Gott Materie so erschaffen hat, dass wir sie beeinflussen können. Wir fällen Bäume, um ein Haus zu bauen. Wir stauen den Fluss, um Trinkwasser oder Elektrizität zu produzieren. Gott hat uns so viel Freiheit gegeben, dass wir sogar einander unterdrücken, gegen unseren Schöpfer rebellieren, ja sogar Gottes Sohn töten können. Gott lässt sich durch das Gebet von seinen Leuten erweichen. Der Prophet Jona verkündet der Stadt Ninive, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das ist beschlossene Sache, sozusagen. Doch dann geht es weiter. 6 Verse später steht, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Ein Gott, der sich verändert, der seine Meinung ändert. Es gibt noch viele andere Stellen im Alten Testament, die zeigen, dass Gott auf Gebetsbitte etwas gereute oder bereits angekündigt hat. Der bekannte englische Prediger, der Spurgeon, hat mal gesagt, weil immer Gott beschließt, ein großes Werk zu tun, bringt er zuerst sein Volk zum Beten. Wie könnte man so umkehren und sagen, immer, wenn sein Volk anfängt zu beten, dann wird Gott etwas tun. Und darum freue ich mich auf den Tag, an dem unsere Gebetszeiten die bestbesuchten Gemeindeanlässe sind. Weil das Zeichen dafür, dass Gott etwas wird tun, etwas Grosses wird tun. Unter uns und unserer Gegend. Ja, Gebet bewirkt sehr viel. Hosea 11, Vers 8 ist nochmal so die Charakteristik von Gott beschrieben. Mein Herz ist anderen Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Das Gebet öffnet die Tür zu den Schätzen von Gott. Sehr interessant finde ich auch, was Jesus sagt, wo die Jünger ihn gebetet haben, dass sie ihn lehren zu beten. Obschon Jesus alles weiß, so wie ich am Anfang gelesen habe, fordert er sie raus zu beten. Wir sind keine Passivmitglieder, sondern wir sind Mitgestalter von dieser Welt. Vielleicht ist es wie in einer Familie. So ein Bild. Haben wir das also, morgen ist mir das so ein bisschen in den Sinn gekommen. Es hat immer wieder eine Phase gegeben, wo eines von unseren Kindern gesagt hat, halt einfach des Weges nach Seon überdrüssig, wir müssen auf Seon zügeln. Aber der Handlungsgerüst, das ist nicht dem Kind offen gestanden, dass sie das bestimmen können, sondern haben wir Eltern gesagt, wir haben uns gefallen in Dürrenäsch und wir haben da eine privilegierte Situation, wo wir wohnen dürfen. Aber innerhalb von dem Handlungsgerüst gibt es ganz, ganz viel Spielraum. Ich habe euch schon mal erzählt, vor ein paar Wochen, dass zum Beispiel der Jüngste hat in den FC und er gestürmt hat und gemacht hat, bis wir ja gesagt haben. Obwohl wir in Zürich wohnen und immer viele müssen fahren. Aber so ist vielleicht Gott, so das Handlungsgerüst, so der Rahmen, der steht. Aber in dem Sinne haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten und da spielt das Gebet eine Schlüsselrolle. Es ist viel besser, wenn wir uns Gott als guten Vater vorstellen, der ein Wesen von Liebe, Grosszügigkeit und Sensibilität hat. Ein unendliches Wesen, der ganz persönlichen Umgang mit seiner Schöpfung hat. Gott lässt sich in der Tat durch Gebet bewegen. Sachen zu, die er sonst nicht tun würde. Mit dem Gebet setzen wir direkt an den Hebel der Weltgeschichte an. Im Gebet kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht, die Welt zu verändern. Ich lese vor aus dem 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Nach der Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, da müsst ihr also lesen und hören, ist das Gebet. Haben wir das gewusst? Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und im Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet und dass sie die Wahrheit erkennen. Da wird die Brücke geschlagen vom persönlichen Gebet in das Weltgeschehen hinein. Es ist unglaublich. Die Veränderung der Welt fängt dem Text zufolge nicht mit Taten und Aktionen an, sondern in der Stille, im Gebet, im stillen Gespräch mit Jesus. Sind wir uns dessen bewusst? Nach dem Mittwoch sind die Bundesratswahlen. Wir wählen zwei, oder wir, die Vereinte Bundesversammlung wählt zwei neue Bundesrätinnen. Und wir glauben, die haben alle, dort oben sind die Hebel von der Regierung, von der Macht und so weiter, von der Schweiz. Aber es ist gar nicht so, das ist im Gebet, im stillen Kämmerli. Aber die Personen sind schon wichtig, man soll für sie beten, steht da. Ich finde es umso beeindruckender, das Gebet für die Regierenden, wenn man daran denkt, dass in dieser Zeit der Kaiser Nero regiert hat. Einer, der den Christen in Rom ganz übel mitgespielt hat. Und genau die barmherzige Gebet für alle Haltung ist Voraussetzung dafür, die Welt zu verändern. Linienbusgebet verändert also Gott und die ganze Welt. Es wäre aber schade, wenn das Linienbusgebet der einzige Gebetstypus wäre, den man praktiziert. Eine notwendige Ergänzung ist das Heißluftballongebet. Eine Ballonfahrt startet an einem festgelegten Punkt. Die ungefähr Richtung der Reise kann man abschätzen, nach Wetterprognose, Meteo und so. Aber es gibt keinen Fahrplan. Wohin das denn wirklich geht und an welchem Fleck man schließlich landen wird, ist ziemlich offen. Es kann sein, dass der Wind zwischenzeitlich dreht, es kann sein, dass die Windrichtung in den höheren Luftschichten eine andere ist oder dass zumindest die Windgeschwindigkeit ganz anders ist als in der Bodennähe. Also darf man gespannt sein, wo man zur Landung ansetzen wird. Der ASAF war so ein Heißluftballonbetter. Er kommt durch das Gebet einen ganz anderen Ausgangspunkt über. Er ist nicht am Schluss wieder am gleichen Ort gestanden, wo er am Anfang war, sondern er ist mal irgendwo gestartet und ist an einem ganz anderen Punkt mit einer ganz anderen Haltung und wieder gelandet. Sein Beten hat ihn selber umgeformt. Vom Asaf stammt der 83. Psalm, das ist so ein Rache-Psalm. Am Anfang vom Gebet schildert der Asaf, was finden Schlechtes vorhaben mit ihnen, mit Israel. Da beispielsweise zum Fünfe, kommt, ihr wollen das Volk Israel vernichten. Also sie sagen, kommt, wir wollen das Volk Israel vernichten und die Erinnerung an diese Nation aus dem Gedächtnis der Menschen auslöschen. Das ist wie heute. Das ist immer noch das Gleiche im Nahen Osten. Wie dort mal. Kommt, wir wollen das Volk Israel vernichten. Und es sind ganz viele. Nachher werden ganz viele Nationen aufgezählt. Es ist so ein richtiger internationaler Aufmarsch im Nahen Osten gegen Israel. Nach der Lagebeschreibung trägt der Asaf Gott seine Bitte vor. Und die sind sehr eindeutig. Er will, dass die Feinde Israels umkommen. Das ist sein Wunsch. Fertig. Schluss machen. Kopf kürzer. Der Asaf zählt die grossen Gegner von der Vergangenheit auf und erinnert sich, wie sie mit Gottes Hilfe besiegt worden sind. Ihre Leichen verrotteten auf der Erde. Und er wünscht sich und betet dafür, dass Gott in der aktuellen Lage das Gleiche genommen macht. Mein Gott, blase sie fort wie Staub, verwehe sie wie Spreu im Wind. Das ist nicht ein hochmütiges Gebet, das aus dem Nationalstolz herausgeboren worden ist, wo das eigene Volk für überlegen haltet oder das eigene Imperium ausdehnen will und darum alle störenden Völker ringsum wegfegen möchte. Es ist vielmehr die Bitte von einem kleinen, meist schutzlosen Volk, wo die meiste Zeit von seiner Geschichte unter fremder Herrschaft gestanden ist und sehr oft mit Vernichtung hat müssen rechnen. Der Asaf betet nicht von oben runter, sondern mit dem Rücken zur Wand. Solche Vernichtungsgebet klingen verständlich. Aber jeder von uns ist wahrscheinlich damit einverstanden. Sie sind weit von dem entfernt, was Jesus über Feindesliebe sagt. Aber Gott hält es aus. Ich finde das faszinierend. Gott hält das aus. Bitten, die überhaupt nicht seinem Wesen entsprechen, hält er aus. Oder er wünscht das sogar, dass man mit dem kommt. Mit dem Bitte ist der Asaf sein Gebet, aber noch nicht am Schluss. Die Worte fließen weiter aus ihm raus. Im letzten Drittel vom Gebet ändert sich langsam der Inhalt der Bitte. Ein neues Gebetsanliegen formt sich. Nach wie vor möchte Asaf, dass Gott an den Feinden handelt. Aber jetzt nicht mehr so, dass sie dabei umkommen. Vielmehr sollen sie vor Gott erschrecken und vor den anderen lächerlich dastehen. Ihre Pläne sollen scheitern und das alles soll einem bestimmten Zweck dienen. So heißt es in den Versen 17 bis 19, dass sie anfangen, Herr, nach deinem Namen zu fragen. Was sie auch tun, es soll ihnen misslingen, bis sie erkennen, dass du allein Herr genannt wirst, der Herrscher über die ganze Erde. Was für ein anderes Gebet als am Anfang. Tote können nicht mehr nach Gott fragen. Leichen können Gott nicht erkennen. Die Gebetsziele von Asaf, die er zum Schluss nennt, setzen also voraus, dass die Feinde am Leben bleiben. Dass Gott sie jetzt nicht umkommen lässt. Mit den Feinden soll passieren, dass sie nach außen keine Gefahr mehr sind und zugleich, dass sie in ihrem Inneren verändert werden. Wenn sie dann wirklich Gott, dass ihren Herr erkennen und nach seinem Namen fragen, dann stehen sie an Asafs Seite, weil er auch einer von denen ist, der nach Gott fragt und ihn als Herrscher der Welt bekennt. Mit dem Psalm 83 möchte ich zeigen, wie sich der Asaf vorwärts betet hat. Er ist am Schluss anders angekommen, als er am Anfang, es ist am Schluss anders rausgekommen, als er am Anfang vorgegeben hat. Aus der Gegenbitte ist ein Fürbitte geworden. Das Muster von Gewalt und Vergeltung ist aufgebrochen worden. Am Schluss steht nicht Drach, sondern, wenn man so will, die Umkehr von den Feinden. Der Beter kommt, während er betet, auf andere Gedanken. Das Beten hat den Beter verändert. Das ist die zweite Stachseite, oder? Vom Heißluftballongebet, wo man an einem anderen Ort wieder rauskommt, als man gestartet ist. Das Beten betet, verändert den Beter. Ein kleiner Vergleich vielleicht noch, bei Asaf hat das Gebet so einen Eistonne-Effekt. Eistonne. Das Wort Eistonne ist im Sommer 2014 populär geworden. Das Achtelfinalspiel der deutschen Mannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien war ziemlich schwach. Am Schluss haben sie gegen Algerien in der Verlängerung gewonnen. Unmittelbar nach dem Spiel ist der Per Mertesacker vor laufender Kamera interviewt worden. Die Frage sind ihm völlig auf den Geist gegangen. Dem erschöpften und entnervten Spieler, offenkundig gegen den Strich. Und er hat ziemlich den Reporter angekläfft. Und er hat gesagt, was sehen Sie von mir? Wir haben uns, ich verstehe nicht, was Sie wollen. Wir haben uns 120 Minuten unser Leben schwer gemacht und gekämpft bis zum Schluss. Ich lege mich jetzt das erste Mal 3 Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter. Die Eistonne war wirklich dringend nötig gewesen. Nicht nur wegen dem geschundenen Körper abzukühlen, sondern auch der flammende Zorn über die Reporterfragen. Das Gebet ist wie eine nötige Eistonne. Im Gebet passiert Abkühlung für unsere Leidenschaften, wie Angst, Sorge oder Zorn. Wer betet, wird verändert. Der Watchman Nee ist ein bekannter chinesischer Theologe und Autor, hat einmal gesagt, Jesus will keine Dienstmädchen, sondern eine Braut. Das ist ein Bild aus der Bibel, die Braut von Jesus. Seine Gemeinde, die Menschen zusammen, die ihn als ihren Herr angenommen haben. Bei einem Dienstmädchen steht der Dienst im Mittelpunkt, bei einer Braut Beziehung zum Herr. Gebet ist ein Mittel, um die Beziehung zu vertiefen. Und nicht zuerst, um Probleme zu lösen. Gebet ist keine Leistung, die wir Gott erbringen müssen, sondern ein Kanal, auf dem seine Liebe zu uns fließt. Durch das Gebet werden Gott, die Welt und wir selber verändert. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass das Gebet so eine kraftvolle Waffe ist, die du uns gibst. Und mir tut es mega leid, dass ich das oft nicht erkenne tue. Und das Gebet als lästige Pflicht anschaue, wo auch noch muss sein. Ich danke dir von ganzem Herzen her, dass du uns ein Mittel gegeben hast, zum Mitspielen in dem grossen Drama auf dieser Welt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns ein Mittel in die Hand gegeben hast, um an den Hebel von dieser Weltgeschichte mitzuwirken. Durch das Gebet. Ich danke dir für die Partnerschaft, die du mit uns eingehen möchtest. Und ganz besonders danke ich dir, dass du uns selber möchtest verändern möchtest. In dein Wesen. Durch das Gebet. Ich danke dir von ganzem Herzen für das grosse Vorrecht. Durch Gebet dich dürfen zu empfangen. Auch gerade jetzt in dieser Adventszeit. Amen.